Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es gibt einen bekannten Pastor aus Amerika. Er hat das weltweit größte Gemeindegebäude in Houston, Texas. Jeden Sonntag besuchen rund 40.000 Menschen seinen Gottesdienst. Seine Predigten werden in mehr als 100 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt. Er ist offensichtlich sehr erfolgreich. Er predigt Sonntag für Sonntag, dass du im Grunde genommen dein Leben selbst meistern kannst. Vor einigen Jahren veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Dein bestes Leben jetzt, wie du in 7 Schritten dein volles Lebenspotenzial ausschöpfen kannst. In diesem Buch redet er davon, dass Gott will, dass dieses Leben deine beste Zeit wird, die du jemals gehabt hast. Er will dein Leben einfacher machen, dass du lernen musst, dich selbst zu lieben. Negative Gedanken, die kommen nie von Gott, sondern immer von Feind. Du musst dir selbst vergeben und eventuell sogar Gott. Und noch vieles mehr. Er sagt im Grunde genommen, dass du es schaffen kannst. Du kannst dein Leben meistern. Du bist deines eigenen Glückes Schmied, wenn man so will. Du wirst große Dinge vollbringen. Er redet nie von Sünde oder vom Kreuz Christi. Man findet zwar immer wieder das Wort Gott in seinen Predigten, aber Jesus oder Christus, das hört man eher ganz selten. Es gibt noch viele andere Männer und Frauen, die solche Lügen und Irrlehren im Namen Christi verbreiten, leider. Und dieser Pastor hier, von dem ich gerade rede, ich werde ihn nicht mal einen Namen nennen, aber dieser unterscheidet sich in diesem Punkt nicht von diesen Irrlehrern, über die der Herr heute im Judasbrief zu uns sprechen wird. Er ist genauso wie sie, ein Irrlehrer. Oder auch wie 2. Petrus 2 in der Lesung, was wir gerade gehört haben, sagt, falscher Prophet. Er sagt Sachen, die sich mit Gottes Wort ganz klar widersprechen. Ja, das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es war im Februar, als wir die Predigtreihe durch den Judasbrief angefangen haben, da hatten wir die Verse 1 bis 4 betrachtet. Um nur ganz kurz euch daran zu erinnern, worum es ging. Es ging darum, dass Gott die Empfänger dieses Briefes durch Judas auffordert, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Es hatten sich Irrlehrer in die Gemeinde eingeschlichen, die Gnade Gottes zum Freifahrtschein für Sündigen hielten und unseren alleinigen Gebieter Jesus Christus verleugneten, sagt es der Text. Und diese Situation war in dem Sinne natürlich einmalig für die Empfänger dieses Briefes. Doch es sieht für uns heute nicht so viel anders aus. Irrlehrer gibt es genügend. Und sie begegnen uns, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, direkt vor der Haustür. Und nun gibt Judas seinen Empfängern Lektionen aus der Geschichte des Alten Testaments mit, um den Ernst der Lage wirklich deutlich zu machen. Wenn ihr eure Bibel mit habt, oder könnt natürlich auch auf dem Gottesdienstblatt das mitlesen, dann schlagt doch Judas 5 bis 7 mit mir auf. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ja, ich nenne das Predigtthema die Irrlehrer und ihre Vorbilder aus der Geschichte. Die Irrlehrer und ihre Vorbilder aus der Geschichte. Fangen wir gleich mit Vers 5 an. Judas sagt hier, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Ja, dieser Vers könnte allerdings besser übersetzt werden mit, ich will euch aber, die ihr bereits wisst, daran erinnern. Judas schreibt hier an Christen, die offensichtlich bereits mit dem Alten Testament vertraut waren und auch die jüdische Tradition kannten. Im Alten Testament begegnen uns diese Erinnerungen, sag ich mal, sehr häufig. Die Geschichtsbücher sind voll von Aufrufen, dass das Volk nicht erst seine eigenen Erfahrungen machen müsse, schön auf die Nase fällt und erst dann begreift, was der Herr von ihnen wollte. Nein, sondern sie sollten sich immer an den Auszug aus Ägypten erinnern. Das kommt sehr häufig vor. Auch die Schreiber des Neuen Testaments verwiesen immer auf die historischen Fakten des Evangeliums, dass Jesus gemäß den Schriften des Alten Testaments starb und nach 3 Tagen von den Toten auferweckt wurde. Und Judas unterstreicht hier mit Vers 5 etwas, wenn er sagt, ich will euch aber erinnern, obwohl ihr alles wisst. Ja, er weist die Empfänger und uns genauso darauf hin, dass es hier ums Evangelium geht. Im Griechischen sind die Strukturen, die Worte, die hier benutzt werden, sehr ähnlich wie Vers 3 von Judas Brief. In Vers 3 fordert Gott uns auf, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Und wenn Judas also hier in Vers 5 schreibt, dass er uns daran erinnern will, obwohl wir bereits alle Dinge wissen, dann meint er damit indirekt, dass das Evangelium aus Vers 3 vollkommen ausreichend ist und keine Revidierung oder Verbesserung braucht. Es ist für die Griechen eine Torheit und für die Juden ein Ärgernis oder Gespött. Aber dieser Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Nur durch ihn, sein stellvertretendes Opfer am Kreuz und seine Auferstehung, allein dadurch können wir den Zugang zu Gott, dem Vater, bekommen. Und diese Botschaft braucht weder eine Änderung noch eine Verbesserung. Aber warum müssen wir laut Judas eigentlich erinnert werden? Wir als Christen und besonders diejenigen von uns, die bereits vielleicht 20 oder 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, die haben doch schon genug gehört, oder nicht? Die haben doch bereits bestimmt, oder einige von uns, denke ich auch, bereits mehrere Male die Bibel durchgelesen und zu fast jeder Bibelstelle mal eine Predigt gehört. Und diejenigen unter uns, die Theologie studiert haben oder es immer noch tun, die haben sich noch viel intensiver mit vielen theologischen Fragen und dem Text beschäftigt und für die ist Vers 5 doch eigentlich auch wirklich überflüssig, oder? Nein. Du kannst ja nun wirklich schon lange Christ sein. Will ich ja gar nicht abstreiten. Oder vielleicht bist du es auch noch nicht so lange. Das macht nichts. Aber in jedem Fall ist das eine Botschaft heute für dich. Gott will uns hier durch Judas erinnern. Und er erinnert uns nicht einfach nur so daran. Sondern Gott will uns erinnern. Das sagt der Text. Die Bibel gibt uns hier jetzt sowohl gute als auch schlechte Vorbilder. Und nun geht es um die schlechten Vorbilder für diese Ehelehrer. Diejenigen, die zuerst als die schlechten Vorbilder oder Beispiele genannt werden, das sind die ungläubigen Israeliten. In Vers 5b heißt es, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Ja, alle deutschen Übersetzungen, selbst die Elberfelder, die ich hier abgedruckt haben lasse, und auch die neue Genfer Übersetzung, Luther, Schlachter, alle eigentlich, sagen beim Anfang dieses Verses, der Herr. Natürlich, das war auch der Herr, keine Frage. Nur wenn man wirklich mal in den Grundtext schaut, dann steht allerdings etwas anderes. Dort steht nämlich Jesus. Und nach dieser Auffassung liest Vers 5 sich also so, dass Jesus, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Das heißt es auch bei der English Standard Version, eine sehr gute englische Übersetzung. Die sagt auch bei dem Vers Jesus. Und somit wirft dieser Vers ein neues Licht auf den Auszug aus Ägypten. Jesus selbst war es also, der Gottes Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Der Sohn Gottes vor seiner Fleischwerdung. Bevor Jesus Mensch wurde, war er aktiv derjenige, der sein Volk aus Ägypten führte. Und in 1. Korinther 10 finden wir die Parallelstelle, oder eine Parallelstelle zu diesem Vers. Dort heißt es, ab Vers 1, Denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Ja, wenn wir ab 2. Mose bis 5. Mose lesen, dann stoßen wir immer wieder auf viele Menschen aus dem Volk Israel, die nicht geglaubt hatten, sondern in ihrem Herzen nur auf dieses Leben ausgerichtet waren. Sie gehörten zwar äußerlich zum Volk Israel dazu, aber in ihrem Innern, in Wirklichkeit, gehörten sie nie dazu. Das fand dann auch natürlich Ausdruck, wie wir auch in Lesung gehört haben, indem sie murrten und wieder zurück nach Ägypten wollten, in die Sklaverei, sich gegen Mose auflehnten, gegen Aaron. Und in 1. Korinther 10 heißt es dann weiter: Aber an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und standen auf, um sich zu vergnügen. Paulus sagt hier, dass diese Israeliten von Gott getötet wurden, damit sie uns zur Warnung dienen. Dieser Vergleich, den Judas mit den ungläubigen Israeliten zieht, bezieht sich ganz klar auf die Irrlehrer. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Warnung an uns, dass wir nicht genauso wie sie werden sollen. Wenn unser Leben durch Unglauben und durch allerlei Sünde gekennzeichnet ist, und das wirklich von Anfang bis Ende, dann haben wir kein Anrecht darauf, uns als gläubig in dem Sinne zu bezeichnen. Ja, unser Leben wird immer geistliche Früchte zeigen. Es wird nie fruchtleer sein. Natürlich ist das wieder einmal eine andere Frage, wie man genau die Früchte definiert, aber trotzdem wird es immer Frucht geben, es wird nie aufhören. Und ein Leben in einem Lebensstil der Sünde, und das von Anfang bis zum Ende, wenn man so ein Leben führt, dann hat man kein Recht, sich gläubig zu nennen, sondern sollte seine Errettung hinterfragen. Und somit zeigt Judas jetzt auch die Merkmale dieser Irrlehrer auf. Ja, wie auch gerade er schon sagt, das erste Merkmal ist, dass sie ungläubig sind. Vers 6 redet von dem nächsten schlechten Vorbild, und zwar von den gefallenen Engeln. Das nächste schlechte Vorbild sind die gefallenen Engel. Von den Engeln berichtet die Bibel uns nicht sonderlich viel. Jetzt zitiert Judas hier allerdings auch ein Buch aus der alttestamentlichen Zeit. Und es ist das erste Buch Henoch. Und das Einzige, was wir über Henoch aus der Bibel wissen, finden wir in 1. Mose 5, 21 bis 24. Und dort heißt es: Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er wurde nicht mehr gesehen. Nun, das ist alles, was Gott uns an dieser Stelle über den Mann sagt. Aber nichts davon, dass er ein Buch geschrieben hat. Was hat es also mit diesem Buch Henoch auf sich? Warum wird es vor allem von Judas hier zitiert? Wann genau dieses Buch geschrieben wurde, das ist jetzt nicht bekannt. Es wurde auf jeden Fall lange Zeit, nachdem Henoch bereits gestorben war, geschrieben. Der erste Henoch ist eine der bedeutendsten Gestalten in der Literatur der jüdischen Apokalyptik und der frühen jüdischen Mystik. Aber warum zitiert Judas aus diesem Buch? Erster Henoch war die ersten 2 Jahrhunderte vor und nach Christus bei den Juden ein sehr geschätztes Buch. Selbst andere Schreiber wie zum Beispiel Matthäus, Lukas und Johannes wurden von diesem Buch beeinflusst. Aber Erster Henoch wurde von der Mehrheit der Gemeinde Christi im ersten Jahrhundert nie als kanonisch angesehen. Das heißt, es gehörte bei den ersten Christen noch nie wirklich zu den Büchern der Bibel dazu. Und wie ist es jetzt aber zu verstehen, dass er das Judas aus einem nicht inspirierten Buch zitiert? Ja, darüber gibt es natürlich viele Diskussionen jetzt bei den, gerade unter den Gelehrten. Aber eins ist trotzdem sicher. Obwohl es von einem unbekannten Autor, der lange Zeit nach Henoch lebte, geschrieben wurde, und obwohl es biblisch und historisch nicht zuverlässig ist, im Allgemeinen, bedeutet das nicht, dass es in allem, was es sagt, falsch liegt. Judas war unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, als er das Zitat vom Buch Henoch mit reinnahm. Dass Judas dies tat, bestätigt, dass zumindest diese Verse, die wir hier haben, authentisch und wahr sind. Kommen wir nun zum Vers 6 zurück. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Nun, dieser Vers ist nun ein fast wörtliches Zitat aus 1. Henoch. Die Juden glaubten an den Fall der Engel. So viel ist klar. Sie hatten sogar eine genaue Rangordnung in Bezug auf die Engel. Ja, über die Engel gibt es zwei Überlieferungen von den Juden, wovon wir allerdings nur eine bei Judas 6 wiederfinden. Die erste ist, dass die Engel, die vorher in Gottes Gegenwart waren und ihm dienten, sich gegen ihn auflehnten und er sie deshalb aus seiner Gegenwart verbannte. Ihr Stolz und ihre Widerspenstigkeit verursachten ihren Fall von Dienern Gottes zu Dienern Satans. Und diese Überlieferung ist vor allem mit dem Namen Luzifer verknüpft, dem Lichtbringer, dem Sohn des Morgens. Die Bibelstelle zu dieser Überlieferung finden wir in Jesaja 14, Vers 12. Dort heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Ja, man ging davon aus, dass im Himmel ein Kampf ausgebrochen sei, bei dem sich die Engel gegen Gott auflehnten und schließlich aus dem Himmel hinausgewiesen wurden. Und Luzifer soll dabei der Anführer dieser Rebellion gewesen sein. Und die zweite Überlieferung bezieht sich auf die mysteriöse Stelle von 1. Mose 6, 1 bis 4. Und ich denke, da sind auch einige schon von uns drüber gestolpert und haben darüber gerätselt, was mag das wohl heißen. Und dort lesen wir: Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgend erwählten. Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen walten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die vor Alters waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Ja, in 1. Mose sagen einige Ausleger, dass die Söhne Gottes hier Engel waren. Jesus nahm als Beispiel, dass sie im Himmel keinen Ehepartner mehr haben werden, die Engel. Also demnach sind Engel immaterielle Wesen, Geistwesen, die nicht fähig sind, mit Menschen Geschlechtsverkehr zu haben. Und diese Engel hatten einen Zustand, Wirkungskreis oder Wohnbereich, den sie nicht bewahrten oder verließen, sagt Judas hier. Und sie lehnten sich gegen Gott auf. Ja, auch wenn das alles so weit weg für uns jetzt erscheint, ist dennoch klar, dass dies den Empfängern des Judasbriefes und uns auch genauso als Beispiel dient. Diese Engel sind ein Beispiel für diese Irrlehrer, aber auch für uns. Sie waren getrieben von Stolz und ihrer Begierde. Sie wollten höher und größer als Gott. Ja, sie wollten selbst Gott sein. Sie wollten autonom und unabhängig von ihm sein. Das ist das Herz der Sünde. Sünder wollen die Herrschaft Gottes über das eigene Leben nicht anerkennen und für sich selber leben. Genauso wie diese Engel und wie diese Irrlehrer. Judas zeigt uns, wo Stolz und Begierde uns hintreiben können. Und so ist es auch bei diesen Irrlehrern passiert. Sie lehnten sich gegen die Gemeinde Jesu und damit gegen unseren Herrn auf weil sie dachten, sie wüssten es besser. Die Warnung von Gott durch Judas gilt also uns heute auch noch genauso. Wer von uns meint, es besser zu wissen, in seinem stolzen Herzen meint es besser zu wissen, als Gott, die Sünde begehrt und sie tut, der ist ewigen Verderben ausgeliefert. Und das ist, was Vers 6b hier sagt. Gott hat diese gefallenen Engel mit ewigen Ketten oder Fesseln unter der Finsternis verwahrt bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Dort werden sie festgehalten und ihr Schicksal ist bereits schon versiegelt. Und in Johannes heißt es ja auch, wer bereits nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist bereits schon verdammt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes von Gott glaubt. Damit wird auch deutlich, dass wir uns ganz, ganz nah an Jesus festhalten müssen. Und kommen wir nun zu Vers 7. Und das ist das dritte und letzte Beispiel. Sodom und Gomorra. In Vers 7 heißt es, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Und nun vergleicht der Herr durch Judas die Irrlehrer mit Sodom und Gomorra. Gibt es eigentlich noch ein schlimmeres Beispiel beziehungsweise ein schlechteres Vorbild als diese beiden Städte? Ja, in 1. Mose 19 finden wir die Geschichte dazu. Gott selbst ging mit zwei anderen Engeln in Form von Menschen nach Sodom. Kaum kamen sie dort an, umringten alle Männer, so sagt es die Bibel, jung und alt, Lots Haus, und wollten Sex mit ihnen haben. So verdorben waren sie. Auch wenn das überhaupt nicht dem Trend unserer Zeit jetzt entspricht, so ist die Bibel ganz klar und eindeutig bei diesem Thema. Ja, es geht darum, um den Text redet, hat er im Kontext auch gesehen, ist klar, was hier gemeint ist. Es geht hier um ausgelebte Homosexualität. Und das ist vor Gott ganz klar Sünde. Sie ist nicht sündiger oder schlimmer als andere Sünden, wie einige Christen ja es meinen. Aber gerade bei diesem Punkt müssen wir gegen den Strom schwimmen. Ja, in 1. Mose 19, ja, das war noch bevor Gott das mosaische Gesetz gab. Und zu diesem Zeitpunkt war es bereits deutlich, dass die ausgelebte oder praktizierende Homosexualität bei Gott Sünde ist. Und deshalb kann es auch keine Ehe für alle in dem Sinne geben. Eine Ehe mit zwei Männern oder mit zwei Frauen existiert vor Gott erstmal gar nicht. Und dieser Gedanke oder diese Idee ist ein direkter Gegensatz und Auflehnung gegen das Evangelium. Bereits im Alten Testament lesen wir, dass von Anfang an geschlechtliche Beziehungen immer und ausschließlich als Mann, als ein Mann und eine Frau von Gott gesegnet wurden. Mann und Frau sollten ein Fleisch werden und dadurch Christus und die Beziehung zu seiner Gemeinde veranschaulichen, widerspiegeln. Und Homosexualität greift allein dadurch schon das Evangelium an. Und spätestens beim mosaischen Gesetz haben wir schwarz auf weiß, dass ausgelegte Homosexualität Sünde ist. Gut, ich sage bewusst ausgelebte oder praktizierte Homosexualität. Niemand kann etwas dafür, wenn er oder sie vielleicht bereits als Kind Homosexuelle empfindet. Aber das Praktizieren davon, sagt die Schrift ganz klar, ist Sünde. Ja, Sodom und Gomorra und ihre umliegenden Städte, sagt Judas, die waren praktizierende Unzüchtige. Und Unzucht meint hier jede Art von Sex, ob nun hetero oder homosexuell, außerhalb der Ehe. Aber aufgrund der Geschichte von 1. Mose 19 meint Judas wohl hier am ehesten den homosexuellen Trieb dieser Städte. Stimmt, war da auch andere homosexuelle Sünden, generell sexuelle Sünden mit im Spiel. Aber er spielt wohl eher auf generell homosexuelle Sünde ganz spezifisch an. Und danach sind die im Text, die als fremdes Fleisch bezeichnet werden, die Engel, an denen die Sodomiter sich vergreifen wollten. Judas erinnert seine Empfänger durch dieses alttestamentliche Beispiel daran, was denen widerfährt, die solche Dinge tun. Diese Städte bekamen ihre Strafe durch ein zeitlich begrenztes Feuer. Sie verbrannten bei lebendigem Leib. Aber das ist nur ein Abbild für das Feuer, vor dem man sich wirklich fürchten muss. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Ich hoffe, jedem von uns ist hier jetzt bewusst, mit was welchem Gott wir hier zu tun haben. Ja, und vielleicht oder sehr wahrscheinlich lebten diese Ehelehrer, von denen Judas hier redet, ein Lebensstil der gelebten Homosexualität. Ja, und sie entschuldigten diese Sünde mit der Gnade Gottes und ihrem Freifahrtschein zum Sündigen. Ja, lass uns noch mehr sündigen, damit die Gnade Gottes Überhand nehme, sagt Römer. Nein, auf keinen Fall, sagt Paulus. Und Gott macht ihnen durch Judas nicht nur, ja, ihnen, sondern auch uns deutlich, dass auf Sünde immer Gericht folgt. Ob nur in diesem Leben oder im nächsten. Aber das Gericht kommt. Und deshalb sollen die Empfänger des Briefes aus dieser Geschichte von Sodom und Gomorra lernen, es ihnen nicht leicht zu machen. Auch an uns ist das eine Warnung. Vielleicht ist jemand von uns heute Morgen hier, eine Person hier, die in bewusster sexueller Sünde lebt. Das kann ich nicht sagen, ob das so ist, aber es kann gut sein. In Matthäus 5, Vers 8 heißt es: Glückselig oder glücklich sind diejenigen, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, wenn du vielleicht in bewusster sexueller Sünde lebst, dann habe ich eine Frage an dich. Willst du nicht rein sein? Willst du wirklich so wie die Sodomiter dich in dem Dreckswasser der sexuellen Sünde wälzen und davon trinken? Ein Prediger sagte einmal: Die Sünde wird dich niemals erfüllen. Am Ende wird die Freude daran zur Traurigkeit, der Kick wird zum Albtraum, der Genuss wird zur Sucht. Die Sünde hält nie ihre Versprechen. Du wirst im Grunde genommen, wenn du in bewusster sexueller Sünde lebst, ein Leben lang immer einem Eimer mit einem Loch nachlaufen. Jeremia schreibt im zweiten Kapitel seines Buches dazu einen passenden Vers. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Die Sünde, aber gerade die sexuelle Sünde, die wird dich nicht befriedigen. Sie wird dich innerlich nur leer machen. Und wenn du ihr als ein Lebensstil nachläufst, dann wird es dir genauso ergehen, dann wird es uns genauso ergehen wie Sodom und Gomorra. Gott persönlich wird denjenigen dann mit ewig brennendem Feuer sie werden. Aber es gibt Hoffnung für dich und für mich, wenn wir mit dieser Sünde kämpfen und von ihr loskommen wollen. Ja, vielleicht versuchst du schon seit Jahren davon loszukommen, du schaffst es einfach nicht. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Du kannst es auch nicht schaffen. Niemand kann unabhängig, nur aus sich selbst heraus, von Sünde loskommen. Und genau deshalb ist Jesus Christus gekommen. Er kam als Gott im Fleisch zu uns auf die Erde. Er verließ seinen herrlichen Thron und wurde wie einer von uns. Er war ein kleines Baby, das gestillt und Windeln gewechselt bekommen musste. Er war ein Mann, der versucht wurde, aber vor jeder Versuchung standhielt. Er hatte Hunger und Durst und wurde auch müde. Er hielt das gesamte Gesetz vollkommen ein. Er wurde von seinem Volk, ja von seiner Schöpfung abgelehnt. Er wurde als Dämon besessen, Gotteslästerer, Sabbatbrecher und Aufrührer beschimpft. Er wurde von einem seiner Jünger sogar mit einem Kuss und gegen Geld verraten. Er wurde angeklagt, ausgepeitscht angespuckt, geschlagen und lächerlich gemacht. Schließlich wurde er wie ein Verbrecher auf die brutalste Weise hingerichtet und selbst dann wurde er noch verspottet und verhöhnt. Aber am dritten Tag stand er wieder von den Toten auf und damit hat er die ultimativen Riesen der Sünde und des Todes auf sich genommen. Und das alles tat er für uns, als unser Stellvertreter. Für die ungläubigen Israeliten gab es wegen ihres Unglaubens und Rebellion ein Gericht nicht nur auf Erden, sondern es wird auch für sie das letzte Gericht im Feuersee geben. Für die gefallenen Engel, die sich in ihrem Stolz und in ihrer Begierde gegen Gott aufgelehnt hatten, für sie wird es auch ein Gericht geben. Auch für die Bewohner von Sodom und Gomorra und von den umliegenden Städten gab es wegen ihrer Homosexualität nicht nur das zeitliche Gericht mit Feuer, sondern sie erwartet ebenso das letzte Gericht im Feuersee. Ja, mit diesem schlechten Vorgedanken vergleichst du das, diese Irrlehrer. Ja, welche Hoffnung haben du und ich da? Sind wir so viel anders? Wenn es ein gerechtes Gericht geben wird, dann können wir mit dem Psalmisten ja eigentlich einstimmen. Und er sagt, wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Und hier ist die gute Nachricht. Jesus Christus ist der Richter der ganzen Welt. Er kam das erste Mal mit Nägeln durch seine Hände und das nicht, um Gericht zu bringen, sondern um das Gericht, das wir verdient haben, für uns zu tragen. Jesus ist der Richter, der gerichtet wurde, sodass, wenn du an ihn glaubst, das ewige Gericht nicht erleiden musst. Du kannst damit Zuversicht diesem Gericht entgegentreten, weil Christus für dich bezahlt hat. An diesem Tag, am jüngsten Tag des Gerichts, wird er alles Böse auslöschen, ohne dich dabei auszulöschen. Und so wie Vers 5b sagt, dass Jesus die Israeliten aus Ägypten dem Sklavereihaus herausgeführt hat und befreit hat, so wird er auch dich aus dem Sklavereihaus der Sünde befreien und dich vor dem ewigen Gericht mit Feuer bewahren, wenn du an ihn glaubst.
Amen.